Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung von Utel. Wie ihr als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wisst, steht ganz offen gesagt für Transparenz. Transparenz, Fairness und Ehrlichkeit sind auch für unseren Werbepartner Utel sehr wichtig. Utel bietet Cloud-Telefonie und Rufnummern für Unternehmen und lebt das Wort Fairness wirklich. Utel will nämlich ihre Kundinnen und Kunden durch Service binden und nicht durch Verträge, also sozusagen der Good Guy unter den Kommunikationsdienstleistern. Weitere Infos findet ihr im Internet. Ihr müsst bei der Suche nur den Namen richtig schreiben. Y, zweimal U, hartes T, dann E und L. Utel eben. Und warum zwei U im Namen? Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
Wenn wir oft mehr den Dialog suchen würden, ja, wir beides auf Twitter zum Beispiel, ja, ich bin ja auch viel auf Twitter, mittlerweile schon viel, viel weniger, weil es mir manchmal so am Nerv geht, ja, diese Humorlosigkeit, die auf dieser Plattform herrscht, ja, und jeder ist gescheiter wie der andere, ja, und das ist wurscht, welche Seite. Der Lukas Isidaritz, ich habe es einmal gepostet, der schönste Satz hat er gesagt, die ganz Linken und die ganz Rechten haben einen Konsens und das ist die Humorlosigkeit. Und das stimmt.
Willkommen bei Ganz offen gesagt, mein Name ist Julia Ortner. Ich habe heute Thomas Dipsitz zu Gast, Kabarettist, Schauspieler, Autor. Wir wollen heute über den Kulturbetrieb und die Politik, über seinen Blick auf das politische Geschehen und natürlich auch ein wenig über den Tatort sprechen. Er spielt ja im Wiener Team den Kriminalassistenten Manfred Schimpf und ich bin erklärter Fan von Manfred Schimpf. Ich sag's gleich. Doch bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Durchsage im Auftrag von Mazda Österreich. Die vergangenen zwei Monate hat Mazda diesen Podcast ja als Werbepartner begleitet. Jonas Vogt und ich, an sich nicht unbedingt die größten Autoauskennerinnen und Auskenner, elegant ausgedrückt, haben dabei einiges erfahren. Zum Beispiel, dass Mazda 1969 als erste japanische Automarke im Land seine Fahrzeuge verkaufte. 2019 feiert man also das 50-Jahre-Jubiläum und hat hierzulande bisher 680.000 Autos verkauft. Oder auch interessant, die Designsprache Kodo heißt übersetzt Seele der Bewegung. Sie setzt auf Reduktion statt Verspieltheit. Mit Kodo gewinnt die Marke zahlreiche internationale Auszeichnungen. Und nicht zu vergessen, im Herbst kommt der erste Serienmotor mit Benzin-Selbstzündung auf den Markt. Mehr Infos in den Shownotes. Ich freue mich, dass du heute zu Gast bist, Thomas.
Ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Du weißt ja, als erstes kommt unsere beliebte Transparenz-Basage. Ja. Wir legen da immer offen, woher wir uns kennen, warum wir bei du sind oder nicht. Bei uns ist das recht einfach. Wir haben uns sozusagen von Angesicht zu Angesicht noch nicht miteinander gesprochen, würde ich sagen.
Das erste Mal heute. Erstes Treffen. Ich habe dich mal gesehen, irgendwo im dritten Bezirk gehen.
Genau.
Telefoniert.
Genau.
Ja. Genau.
Ja. Telefoniert und dann, wir kennen uns von Twitter.
Twitter. Wie,
genau.
Twitter.
Und dann hast du mir auf Twitter geschrieben, was du da hast, die da gegangen ist. Also
genau.
Das ist sozusagen davor unsere Bekanntschaft gewesen. Ja. Ich kenne natürlich deine Arbeit, aber man glaubt ja dann, man kennt Leute nur, weil man ihre Arbeit kennt. Das stimmt ja auch nicht. Also im Prinzip ist für uns auch eine neue Situation. Und per Du sind wir einfach, weil, also jetzt aus meiner Perspektive, du bist kein Politiker, da tue ich mir dann leichter.
Ja, also
und du bist offensichtlich ein Mensch, der eher per Du ist mit anderen Menschen.
Ja, ja, also ich habe da, wenig Scheu vom Du. Es ist auch so, vielleicht hat es mit unserer Branche zu tun, weil da ist man recht schnell einmal per Du und recht schnell einmal sehr nahe, sagen wir so. Ja.
Wir wollen ja auch immer wissen, ob es Arbeitsbeziehungen oder Nahverhältnisse von unseren Gästen zu Parteien oder politischen Persönlichkeiten gibt. Du hast dich 2016 mit anderen prominenten Kunst- und Kulturschaffenden für Alexander van der Bellen im Bundespräsidentschaftswahlkampf in diesem Personenkomitee eingesetzt. Ist das dein einziges Engagement dieser Art bisher gewesen und warum wolltest du da dabei sein?
Ja, also es war jetzt auf eine Person bezogen mein einziges Engagement. Es kamen wohl Angebote, weitere Angebote, aber das habe ich immer abgelehnt. Also sozusagen für ein Nationalratswahl, für irgendjemanden Partei zu ergreifen, ja, weil das auch nicht die Aufgabe von einem Kabarettisten ist, finde ich. Beim Van der Bellen war es ein anderer Fall, weil es ja um den Bundespräsidentenwahlkampf gegangen ist. Jetzt kann man sagen, natürlich, er ist als unabhängiger Kandidat aufgetreten, unter Anführungszeichen, natürlich ein bisschen unterstützt von den Grünen. Aber zum Van der Bellen habe ich auch eine persönliche Beziehung, ja, weil der Sascha in der Nähe im Burgenland, wo meine Eltern und so her sind, ein Ferienhaus besitzt. Und der immer zuschauen war, wenn ich dort gespielt habe. Ja. Und so die ersten Auftritte, die ich dort gehabt habe, in einem Gasthaus, da ist er zuschauen gekommen mit seiner Frau. Er war der Einzige, der geraucht hat im Saal. Das war sehr lustig. Okay. Das ist, glaube ich, ein Schwanger Chesterfield wegdruckt in die zwei Stunden. Und für mich war es, also man muss ja immer objektiv an so eine Sache rangehen. Ja. Und man muss auch dieses, wenn man sagt, das Verhältnis bei so einer Sache ausblenden. Und ich habe mir das schon wohl gut überlegt, ob ich das mache oder nicht mache, und habe mir dann sozusagen diese Programme der allen Kandidaten und der Kandidaten, der Kandidatin von der Imke Gries halt angeschaut. Und mein Befund war, ich finde das Programm, das der Van der Bellen vorlegt, am interessantesten und am unterstützungswertesten, sagt man so. Was.
In der also,
ja, so ähnlich. Und es wurde uns ja dann vorgeworfen, wir machen das nur, um den Hofer zu verhindern. Und das war ja eigentlich, das ist ja falsch in der Sache. Also wir haben ja den Van der Bellen von Anfang an unterstützt, weil wir nicht gesagt haben, die sind schlechter. Wir finden einfach nur, dass das der beste Kandidat ist. Ja. Das heißt aber nicht, dass ihr den deswegen wählen müsst. Ja.
Transparenz, eben ein wichtiger Wert jetzt in diesem Format. Welche Bedeutung hat denn Transparenz in deinem Berufsleben für dich?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also meistens geht es ja da um Geld, ja, in Verbindung mit Transparenz. Und unter Kolleginnen und Kollegen reden wir eigentlich sehr offen, ja, weil auch was jetzt zum Beispiel Gagen beim Film betrifft, ja, dass man offen sagt, du pass auf, ich habe das gekriegt, ja, auch im Gespräch mit Frauen, dass man sagt, du willst auch das haben, ja? Weil das ist ja nach wie vor noch ein Problem, dass es da noch immer diese Schere
gibt. Ist das im österreichischen Film auch,
ja,
tendenziell
so? Ja, es wird besser, ja? Weil ich habe das auch zu meiner Frau gesagt, sag, ich habe das gekriegt. Ja? Ja. Und jetzt muss man dazu sagen, das hat halt beim Film hat's immer ein bisschen mit seinem aktuellen Marktwert und seinem kommerziellen Status zu tun, aber ich schätze jetzt meine Frau und mich ungefähr gleichwertig ein, was den Marktwert betrifft.
Muss man dazu sagen, deine Frau ist die Katharina Strasser.
Die Katharina Strasser, genau. Ja.
Für die, die es nicht wissen sollen.
Ja. Und deswegen habe ich gesagt, sag gerne, dass du gleich viel Geld willst. Und das funktioniert teilweise schon ganz gut. Ja.
Also, aber dieser Austausch, sagst du auch in der Branche und zwischen den Kollegen, der ist schon besser, als er früher mal war, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja, also die Leute mittlerweile, es ist ja kein Geheimnis mehr, was ich ja gut finde, weil wie ich so begonnen habe, es ist jetzt auch schon 15 Jahre her, ja, da war noch so, gut, jetzt doch eher aus einem ländlicheren Bereich kommend, da gab es noch diese Volksmundmeinung, naja, Künstler, du verdienst ja nichts. Ja. Oder das andere Extrem, du verdienst wahnsinnig viel. Ja, also, aber viel Stichwort 3 Yachten, so viel, ja. Und mittlerweile kann man sich das ja selber sehr gut ausrechnen, ja, weil es ist ja überhaupt kein Geheimnis, ja, was man verdient als Kabarettist. Das hat ja immer damit zu tun, wie viele Leute kommen zu dir in die Vorstellung. Ja. Wenn jetzt 100 Leute zu dir kommen und die Karten kosten 20 Euro, dann bleiben da 2.000 Euro über und von diesen 2.000 Euro kriegt man 60% und von diesen 60% kriegt 20% die Agentur, 10% der Techniker und der Rest wird versteuert, Versicherung und so. Und das ist das, was überbleibt. Wenn 1.000 Leute zu dir kommen, sind es halt 20 und so. Ja. Also da habe ich auch nie ein Problem gehabt, das anzusprechen. Ja. Ja.
Ich finde es jedenfalls total interessant, dass wir heute, dass ich jetzt auch die Möglichkeit habe, einmal in diesem Format mit einem Kulturschaffenden zu reden, der mal eine andere Perspektive auch vielleicht auf Dinge hat, als viele Gäste von uns, die ja immer so in der Politikbranche oder rund um die Politikbranche sehr oft tätig sind. Wenn ich dich jetzt frage, wie würdest du dich selbst definieren, bist du ein politischer Mensch?
Ja, also vor allem politisch interessierter Mensch. Ja. Und
Zurzeit gibt ja die Politik sehr, sehr viele Anlässe, um sich dafür zu interessieren, muss man sagen, ja. Ich kann aber auch Leute verstehen, die dieses hochstrapazierte Wort Politik verdrossen sind, ja. Weil diese Meinung, die sich oft so durchzieht, dass man sagt, naja, die machen eh was wollen. Und das hat sich ja in den letzten Wochen nicht bestätigt, aber zumindest hat sich ein Bild gezeigt, wie Politik funktionieren oder auch funktionieren kann. Ja. Da ist es für mich schon nachvollziehbar, dass man sozusagen den Kopf in den Sand steckt und sagt, ich gehe überhaupt nicht mehr wählen. Ja. Weil sind die interessiert an dem, wie es mir geht, oder sind die interessiert, wie es ihnen geht? Ja. Und das ist eine große Gefahr, ja, finde ich. Ja. Weil das ist ja ein Recht, das wir haben, ja, dieses Wahlrecht. Ja, das ist ja das Recht, das wir haben, sozusagen, wir bestimmen das mit. Ja. Mhm. Weil interessant, die Leute, also die ich kenne zumindest, die nicht wollen gehen, schimpfen dann aber am meisten. Ja. Wo man dann aber sagen muss, eigentlich solltest du nicht schimpfen, weil du hättest ja die Möglichkeit gehabt, dorthin zu gehen. Nur wenn da niemand ein Angebot bietet, ist halt das Problem. Ja. Mhm. Und da kann ich schon verstehen, dass man auch müde wird, sich mit einem Programm zu beschäftigen, beziehungsweise welche Partei steht für was. Ja, mittlerweile ist ja das auch so verschwimmend, ja, dass man nicht mehr weiß, wer steht für was eigentlich in dem Land.
Wie hat eigentlich dein Interesse für Politik begonnen? Wann hat das in deinem Leben begonnen? Gab es da irgendwelche auslösenden Momente oder wie war das?
Naja, es war bei uns in der Familie, es waren immer politische Menschen. Ja. Ich komme ja so aus einem gespaltenen Lager. Ja. Also Papa-Seiten waren alle ÖVP. Ja. Also die alte ÖVP, diese christlich-soziale ÖVP, also die Burgenland-Seiten, die haben auch im Jugoslawien-Krieg damals über die Caritas da ein Mädchen aufgenommen, das dann, also ein Flüchtlingskind, das dann 4 Jahre bei uns war, wo es nach wie vor noch Kontakt gibt. Und die andere Seite von meiner Mutter, die kommt aus der Obersteiermark, aus Leoben. Und Leoben war sehr, sehr klar, die Föst.
Sehr sozialdemokratisch.
Und das waren alle Sozialdemokraten, ja. Und mein Papa ist aber dann im Laufe der Jahre auch zum Sozialdemokraten geworden, habe ich so das Gefühl, ja, weil er dann immer mehr sich so in der Föst hat er, Herr Spengler, und war halt in der Föst drinnen, und da hat er sich dann halt auch für gewerkschaftliche Dinge zum Interessieren angefangen und für Arbeitsrecht und so weiter. Und meine Mama ist so eine klassische, wie sagt man, so ein Parteibuch. Sozialistin, könnte man sagen, ja.
Also, die beliebte Gattung, ne?
Ja, das gibt's ja, also
sicher viele.
Die hat das, glaube ich, auch ein bisschen von ihren Eltern übernommen, ja, und mein Opa, der war Arbeiter, ja, meine Oma war auch Arbeiterin, und die haben mir wirklich profitiert von der Sozialdemokratie, und da hat's jetzt dann für meine Mama gar keine andere Möglichkeit gegeben, als die Roten zu wählen, weil das damals halt in Leoben, wenn man ein Parteibuch gehabt hat, das ist ja auch kein Geheimnis, mittlerweile hat man schnell eine Gemeindewohnung gekriegt, und du hast das Gefühl halt gehabt, diese Partei fängt dich auf, ja, und da waren ja so Events, weiß ich nicht, so der Fitmarsch oder sowas, ja. Das waren ja richtige Events noch damals. Ja. Also da sind ja wirklich Leute hinkommen. Nicht? Das ist ja jetzt auch nicht mehr so. Ja.
Und was hat das dann mit dir gemacht, dass diese zwei Ideen von Politik oder Weltanschauung in der Familie da waren? Wie hat das den kleinen Thomas geprägt?
Ja, mich hat es insofern geprägt, weil ich dann so in der Pubertät habe ich mich begonnen, für Politik zu interessieren, wie es vielleicht eh vielen Jugendlichen geht. Und natürlich ich habe zu der Zeit auch Georg Danzer zum Hören begonnen.
Du bist ja ein sehr großer Verehrer, muss man sagen, nicht nur Fan.
Von Georg Danzer, ja. Und da waren natürlich so, sage ich jetzt einmal, sehr linkspolitische Themen in den Liedern, weil ich habe hauptsächlich die Platten gehört aus den 80er Jahren, und da ging es halt mehr um eine Positionierung, wogegen man ist, und weniger, wofür man ist. Ja. Und das hat mich dann insofern geprägt, dieses Auflehnen gegen die da. Ja. Und die da war gar nicht definiert. Ja. Das waren halt einfach die anders waren oder eine konservativere Einstellung gehabt haben. Ja. Und ich habe mich dann so als, da war ich vielleicht 17, 17, da bei den Leoben der Grünen einmal so engagiert, ja, und die haben halt so Wahlveranstaltungen und da habe ich halt ein bisschen Gitarre gespielt und so. Aber wirklich, wirklich, aber ich sage das, das war eine wunderbare Zeit, ja, aber das muss man jetzt schon mit ein bisschen Augenzwinkern auch betrachten, weil es in so einem Alter, mir zumindest, sind so viele Dinge durch den Kopf gegeistert, ja, da war ja. Und eins nicht, nämlich dieses Ding, dass man Verantwortung für irgendjemand anders auch übernimmt. Ja? Sondern es war klar, diese Positionierung, wogegen man ist, was ich vorher gesagt habe. Und dann ist es schon, wenn man dann so, ich habe dann relativ früh vom Kabarett zu leben begonnen und man verdient dann sein erstes Geld und man muss sich versichern, weil zuerst ist man ja wirklich in der geschützten Werkstatt der Eltern, ja, die dann alles für einen machen, ja? Also meine zumindest. Und wenn man dann so auf eigenen Beinen steht, dann war es bei mir zumindest so, dass man sich die Konzepte der Parteien, dass man sie mal streift, sage ich einmal, ja. Mhm. Also nicht wirklich sie ausgehen, aber so, okay, das ist vielleicht ein Konzept, das könnte ich mir mit meinem Beruf sehr, sehr gut vorstellen und so. Und als Künstler waren halt eher, sage ich mal, die Mitte-Links-Parteien, die mehr unterstützt haben, ja. Sage ich jetzt einmal, ja. Mhm. Natürlich, ich hab auch gespielt für die junge ÖVP, die Veranstaltungen gemacht hat und so. Aber in der Regel waren es eher die SPÖ oder die Grünen, die irgendwas gemacht haben. Ja. Und mittlerweile würde ich das nicht mehr so machen, also mich wirklich da dahinter zu stellen. Egal. Also es kann das jeder, außer die FPÖ, aber sonst, also weil das ideologisch mit mir einfach überhaupt nicht vereinbar ist. Ich verurteile aber niemanden, der die wählt. Ja. Also das finde ich auch so schwach mittlerweile. Das auch gesehen am Land und so, dass dann der eine die SPÖ wählt, der andere die FPÖ und die haben dann und sind 20 Jahre befreundet und plötzlich nicht mehr befreundet, nur weil der eine halt so denkt und so. Und das finde ich dann auch blöd. Ja. Man kann ja den seine Meinung lassen, weil der lässt sich vielleicht eh nicht davon überzeugen, muss er ja auch nicht. Umgekehrt genauso. Man kann ja trotzdem grün miteinander. Ja. Also das eine oder mit dem anderen finde ich nicht immer zwangsweise was zu tun. Aber jetzt sage ich das auch immer klar, wenn das irgendwie mit einer Partei mitveranstaltet wird, das ist auch eine vertragliche Sache, das darf nicht zu einer Parteiwahlwerbung oder benutzt werden. Ja,
weil also da grenzt du dich
ja, gegen Parteipolitik einfach ab. Es geht um die Leute, die das Programm sehen wollen und nicht, wer wen wählen soll.
Dass man diese Ebene auch hat. Ja. Du hast 2015 zur Zeit der großen Fluchtbewegung, hast du ja ein Video über Vorurteile gegenüber Asylsuchenden aufgenommen als produziert und das ist dann auch als Benefiz-Single veröffentlicht worden, hat, glaube ich, auch viel Widerhall gefunden. Was hat dich veranlasst, zu dieser Zeit auch sozusagen dich, wenn man so will, auch als Aktivist in die Debatte einzubringen?
Es war eine Rede in einer Plenarsitzung von der Frau Dr. Jennewein, ja, die mich gar nicht erzürnt hat, sondern fast ein bisschen fassungslos gemacht hat, wie da in der Rede über geflohene Menschen gesprochen wurde. Ja? Und das war dann so eine Bauchaktion von mir, weil ich wollte es eigentlich nicht machen, weil das war gerade so am Brodeln, diese Flüchtlingskrise und die Tendenz war, dass man schwarz und weiß denkt. Ja. Also es gab da überhaupt keine Differenzierung. Oder es war so, gerade dieser Flächenbrand hat gerade begonnen. Ja. Aber das hat mich dann eben so erschüttert, dass ich gesagt habe, nein, ich möchte jetzt was dazu sagen. Ja. In meinen Worten. Ja. Ich kenne natürlich auch nicht alle politischen Hintergründe und alle Mechanismen, die da ablaufen. Aber ich möchte in meinen Worten dazu was sagen. Und im Prinzip war es ja nicht mehr oder weniger, dass man sagt, bitte versuchen wir das doch zu differenzieren, das Ganze. Ja. Das hat vielleicht mit der Geschichte zu tun, dass wir die Carmen, dieses Mädchen damals aus Kroatien, aufgenommen haben. Und ich war ja selbst einmal im Kriegsgebiet dort, wir haben ihre Mutter besucht. Und im Nachhinein ja, hat mich das eigentlich gefesselt, weil ich war da damals 8 oder so und da fand ich das auf einer komischen Art und Weise aufregend, ja. Also wenn man ging durch Osijek und es haben Teile vom Hotel gefällt und es waren Einschusslöcher und Granatensplitter und man durfte nicht auf dem Spielplatz wegen Minengefahr und der Supermarkt war leer, da gab es dann halt 3 Flaschen Bier und nur und die Fenster bei ihrer Mutter waren mit Folie so abgeklebt und so Sandsäcke davor. Und deswegen habe ich das auch gemacht, weil ich mir denke, wenn da jemand wirklich grundlos geht ja keiner weg. Darüber sind wir uns einig, ob das jetzt eine Arbeitsmigration ist oder ob das jetzt eine Migration ist, weil man vom Leben bedroht ist. Es gibt einen Grund, warum man sowas macht. Ja. Und mich hat dann eben diese zunehmende Schwarz-Weiß-Malerei so gestört und auch dieser Hass, der dieser Welle gegenüberschwappte, weil natürlich hätte man das im Vorfeld wissen können. Und die Warnungen waren ja da. Ja? Also man hat ja gewusst, dieser Konflikt in Syrien, den gibt es seit 5 Jahren, glaube ich, zu der Zeit. Und es wurde auch immer gesagt, diese Menschen, wenn die Nachbarländer mal die Kapazitätsgrenze erreicht haben, werden sie die auf den Weg machen. Mhm. Und da müsst ihr als Europäische Union halt reagieren. Ja? Aber ich finde, aus meiner Sicht hat da die EU ziemlich versagt, ja. Weil es kann ja nicht sein, dass der Orban einfach mit Bussen vor die österreichische Grenze fährt, die Leute auslässt und sagt, so, das war's jetzt. Ja, es ist ja auch eine ethische Entscheidung, was macht man jetzt mit diesen Leuten? Ja? Und wir, in dem Fall Österreich, die Schweden, glaube ich, waren dabei und die Deutschen haben dann halt diese ethische Entscheidung getroffen und haben gesagt, okay, machen wir halt auf. Ja? Wir können die da jetzt nicht verhungern lassen. Ja? Dass sich da natürlich Leute, vorsichtig formuliert, drunter schleichen, die vielleicht nicht subsidiär berechtigten Schutz haben, ja. Das ist halt die Kehrseite der Medaille. Aber die müssen dann das ausbaden, was für die Leute, die das wirklich in Anspruch nehmen. Mein Cousin in Burgenland zum Beispiel, die haben 3 syrische Familien dort aufgenommen und da gab es einen irrsinnigen Aufschrei im Dorf. Ja. Um Gottes Willen, ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, aber man weiß ja, wie Medien berichten darüber, einige Medien, und es wird ist mit Angst irrsinnig und Emotion gearbeitet worden. Jetzt werden alle vergewaltigt, jetzt können wir nicht mehr ausgehen, jetzt wird nur mehr gestohlen. Und so, also aus dem Klischeekatalog. Dann sind diese Familien gekommen, ja, und der Erwin hat was sehr, sehr Richtiges gemacht, der hat diese Familien vorgestellt, ja, nämlich dem ganzen Dorf. Der hat das gemeinsam, da war der Pfarrer, war da auch federführend dabei, der hat da mitgeholfen und es klingt jetzt ein bisschen brutal, aber es war wie eine Art Hearing. Ja, die haben sich vorgestellt, ja, gesagt, wir sind D&D und wir sind aus dem und dem Grund geflohen. Und interessanterweise, bis auf ein paar, die man halt nicht überzeugt, hat sich die Stimmung total gedreht dann, ja, weil es plötzlich ein Gesicht gab zu den Menschen. Es war nicht mehr eine Statistik oder nicht mehr diese Zahl 80 Millionen, sondern es waren echte Menschen, die plötzlich in dem Dorf waren. Und es hat dann funktioniert. Ja. Die haben sich dann in der Gemeinde eingebracht, nicht? Die haben beim Feuerwehrfest mitgeholfen, weil auf so einen Asylbescheid warten ist ja auch wahnsinnig langweilig. Ja, man darf nichts machen. Ja. Mhm. Also
das war so etwas, wo du sagst, so wie du es beschreibst, diese Form, diese Kontakttheorie sozusagen, dass man sagt, wenn Menschen in Kontakt kommen mit geflohenen Menschen, dass es teilweise sich besser entwickeln kann, die gibt es ja. Also ist halt immer die Frage, wo sie sich dann, also da hat es gut funktioniert, ja, bei euch. Ne?
Natürlich,
das
ist halt die Frage, also beim Messerstich ist es ein blöder Kontakt.
wieder eher, aber im Prinzip ist es zumindest ein Weg, den man in der Praxis versuchen kann. Du sagst eher, also du, das Burgenland, also du hast ja, du bist in der Steiermark geboren, in Leoben, ja. Aber das Burgenland spielt eben auch eine große Rolle in deinem Leben. Stinaz, die Ortschaft, wo deine Familie ansässig ist, und das ist ja eine Ortschaft, die sehr stark von den Burgenland-Kroaten geprägt ist und stark von Kulturfamilien wie der Familie Resetaritz. Hat das irgendwie deinen Weg geprägt, dass diese Leute da waren, also auch diese Kulturmenschen? Ich kann mir vorstellen, dass der Lukas Resetaritz einen als jungen Kabarettisten oder angehenden Kabarettisten doch beeindruckt hat, oder?
Ja, natürlich. Also beeindruckt ist fast untertrieben. Ja. Also okay. Das erste Mal in Lukas getroffen, habe ich die Hosen voll gehabt. Okay. Aber hat mir die Angst sofort genommen. Natürlich, Stinaz war oder ist nach wie vor ein Ort, der immer geflohene Menschen aufgenommen hat. Ja. Dadurch hat es so zum Ortsbild gehört, auch deshalb, weil natürlich auch diese kroatische Volkskultur dort auch sehr gepflegt wurde und nach wie vor wird. Jetzt bin ich, der nicht kroatisch spricht, ja, jetzt kommt man relativ früh als Kind mit so unter Anführungszeichen Fremden in Verbindung. Ja. Und irgendwann ist das nicht mehr fremd, sondern es ist halt Teil deiner Herkunft oder wie so ein Tortenstück aus deinem Leben. Das gehört halt auch dazu, weil die Oma und der Opa, die haben ja das sehr gepflegt alles, ja, diese kroatische Kultur. Die waren auch sehr stolz drauf, ja, muss man sagen. Gar nicht mit so einem nationalistischen Stolz, sondern eher so einem emotionalen Stolz, ja, dass sie halt diese Kultur haben. Ich fand es als Kind manchmal natürlich fad, ja, wenn man in der Kirche war und die Messe war doppelt so lang, weil das so viel kroatisch war.
Ja. Also war in der Praxis eher...
In der Praxis war es dann, ja. Ich habe gut verdient mit dem Kroatisch. Ich war immer in Jahr wünschen dort, ja, und die Oma hat mir so kroatische Gedichte aufgeschrieben, so kurz, ich habe halt auswendig gelernt, keine Ahnung, was es heißt, aber wahrscheinlich der Inhalt gewesen sein, ich wünsche euch frohes neues Jahr und mögen die bösen Geister verschwinden. Aber 100 Schilling waren immer drin. Ja, also das,
okay.
Auch da hat
auch
mir,
wirtschaftlich,
auch wirtschaftlich hat mir die Volksgruppe geholfen. Ja. Und es ist ja, und gut, der Lukas, muss man sagen, das war ja einer, er hat einmal erzählt, er hat einen Auftritt einmal gehabt mit Johnny and the G-Mans, hat seine Band damals geheißen. Und das war so eine Vorstufe auch zu den Schmetterlingen, also das war so sozialistischer Rock, ja, und er ist durch den Stenaz auftreten mit dem, und das haben in die 60er die Leute nicht verstanden, was das soll, ja. Mhm. Aber war ja Zeit seines Lebens auch immer jemand, der nach wie vor eine Meinung vertritt und eine Meinung einnimmt, ja, und das prägt natürlich dann schon auch in einer Art und Weise, und ich glaube ja nach wie vor, es ist ja kein Zufall, dass bei der Bundespräsidentenwahl damals, ja, das ganze Südburgenland den Hofer gewählt hat mit einer überzeugenden Mehrheit. Nur Stinaz hat mit fast 70% den Van der Bellen gewählt. Mhm. Ja. Also es ist schon so eine Insel.
So, ja, ein bisschen eine Insel.
Ja. Es ist eine Insel. Ja. Es ist auch interessant, dass dieses Kroatisch, das dort gesprochen wird, dieser Dialekt die Ortschaft nicht verlässt seit 500 Jahren. Das ist ja, ich sage das auch im Programm mit einem Sprachwissenschaftler geredet, das war wirklich spannend, der konnte ja so die Namen herleiten und hat halt gesagt, dieses Phänomen gibt es aber nur bei afrikanischen Stämmen sonst, dass 500 Jahre
das so in sich, genau, irgendwie geschlossen ist.
In, ja, sich geschlossen bleibt, ja.
Aber funktioniert, in dieser Welt gut funktioniert, in für der, alle, die da drinnen
Welt,
sind.
Ne? In der Welt gut funktionierend, ja. Ich bin aber trotzdem auch der Meinung, wenn es jetzt um dieses Thema geht, ja, und um das Thema Flüchtlinge, um das Thema Migration, dass man auch eine differenzierte Meinung zu dem Ganzen haben muss. Ja? Weil es bringt niemandem was, ja, wenn man sagt, die sind alle super oder die sind alle schlecht. Ja? Sondern man muss auch Probleme, die dadurch entstehen, ansprechen dürfen, ohne dass es immer diesen mittlerweile wirklich schon ermüdenden, nationalistischen, braunen Beigeschmack hat. Ja. Das kann ich auch schon nicht mehr hören, wenn ich ehrlich bin. Ja.
Wir haben ja jetzt auch schon gesagt, du hast das vorhin auch angesprochen, mit dieser Verortung, auch wo du dich politisch irgendwie dann sozusagen auch als im Beginn deiner Arbeit im Kulturbetrieb so ein bisschen verortet hast. Jetzt ist es ja so, dass viele Menschen aus dem heimischen Kulturbetrieb politisch eher links zu verorten sind, generell kann man sagen, in Österreich jedenfalls. Viele zeigen das ja auch öffentlich bei unterschiedlichsten Gelegenheiten. Warum ist das deiner Ansicht nach so?
Also ich glaube, in erster Linie geht es schon darum, dass man, wenn sich jetzt so mal eine Person, die in der Öffentlichkeit steht, positioniert, damit mehrere Leute erreicht, ja. Also ich glaube, da ist wenig Kalkül dahinter. Ja. Es kann auch sein, dass der Mensch neigt dazu, dass er zu einer Gruppe gehören möchte. Ja. Also das ganze Vereinswesen funktioniert ja hauptsächlich so, dass man sagt, man ist, ich weiß nicht, ich will jetzt den Vereinen nichts Schlechtes tun, ja, aber sagen wir, viele sind dabei, damit sie auch einen sozialen Kontakt haben dort, wie auch immer. Also ich finde es ja gut, sich zu positionieren, ja, wenn man in dieser Thematik halbwegs sattelfest ist, wenn man weiß, warum man sich für was positioniert. Also ich kriege ja sehr, sehr viele Benefizanfragen, ja. Und ich lehne wirklich 90% davon ab, ja, weil ich sage, das ist mir zu schwammig oder das ist nicht mein Thema. Ja. Also für die Sachen, für die ich mich positioniere, da muss ich wirklich Bescheid wissen darüber. Aber einfach nur so dabei stehen, weil es lustig ist, tue ich nicht. Ja. Problematisch wird diese Positionierung aus meiner Sicht, ja. Also wenn man jetzt Person des öffentlichen Lebens ist, und ich glaube, es spielt auch keine Rolle, ob man jetzt Sportler ist oder Kabarettist oder irgendwas, wenn man sozusagen diese Positionierung als die richtige empfindet und die andere als die schlechte. Weil dann, das impliziert ein bisschen, dass ich weiß, wie es funktioniert, ja, und dann denke ich mir, ja, warum positioniere ich mich dann nur, warum mache ich nicht dann das, ja. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen sehr, sehr schwammig, aber ich glaube, der Gwaltinger hat einmal gesagt, wenn ich Lösungen anbiete auf der Bühne, bin ich kein Kabarettist, sondern Landeshauptmann. Und das finde ich schon ganz gut, ja. Also ich für meinen Geschmack mag sozusagen, wenn man jetzt was die Bühne betrifft, viel mehr so einen Gerhard Boll-Zugang, ja, wo du als Zuschauer gar nicht merkst, dass jetzt was Politisches kommt, ja. Also mich, ehrlich gesagt, langweilt es mittlerweile, wenn ich was auf der Bühne sehe und ich weiß nach 3 Sekunden, okay, das ist jetzt was Politisches. Ja.
Also da dieses Rollenbild auch, das man von sich hat, quasi, wie du sagst, möchtest nicht jemandem was erklären oder ihn belehren.
Ich möchte ja den Leuten nicht sagen, wie sie zu leben haben. Ja.
Weil dann wärst du Politiker.
Dann wäre ich Politiker geworden. Vielleicht. Dann wäre ich Politiker geworden. Ja. Ja. Ich kann ja wirklich nur sagen, schau, das ist meine Meinung, ja. Und in meiner Welt ist dieses Modell das Richtige. Das heißt aber noch lange nicht, dass das in deiner Welt das Richtige sein muss. Ja? Mhm. Aber wenn wir fair sind zueinander, das klingt jetzt sehr blöd, dann denke ich über dein Modell nach, aber du über meins auch. Ja? Und wenn wir auf keinen grünen Zweig kommen, bleibst du bei deinem und ich bei meinem. Ja? Mhm. Und weißt, es wird aber das Müll trotzdem nicht teurer. Weißt,
So gesehen.
Also wenn wir, es klingt jetzt auch alles so groß, aber wenn wir oft mehr den Dialog suchen würden, ja, wir beides auf Twitter zum Beispiel, ja, ich bin ja auch viel auf Twitter, mittlerweile schon viel, viel weniger, weil es mir manchmal so am Nerv geht, ja, diese Humorlosigkeit, die auf dieser Plattform herrscht, ja, und jeder ist gescheiter wie der andere, ja, und es ist wurscht, welche Seite. Der Lukas Isidaritz, ich habe es einmal gepostet, der schönste Satz hat er gesagt, die ganz Linken und die ganz Rechten haben einen Konsens und das ist ihre Humorlosigkeit. Und das stimmt. Ja? Deswegen finde ich es ja manchmal so lustig, wenn ich Florian Klenk gegen Richard Schmidt lese. Ja? Wirklich.
Das hat für dich Unterhaltungswert.
Das hat für mich, sind beide, also der Florian Klenk auf, sind beide intelligente Menschen und in ihrer Sache haben sie halt ihre Meinung. Ja? Und es ist auch wichtig, dass es sowas gibt wie den Falter, ja. Also diesen, wie heißt es, investigativen Journalismus, ja, das ist unfassbar wichtig, ja. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich sowas lese, würde ich uns einmal durchatmen, vielleicht gut tun, ja. Jetzt kann man sagen, dann schau halt nicht rein, ja.
Ja, genau.
Und das tue ich halt immer öfter.
Das machst du, ja. Der Masochismus, ne? Man muss ja trotzdem schauen.
Ja, ja.
Man muss ja trotzdem schauen. Es gibt ja in Österreich gab und gibt es immer wieder die Debatte um die sogenannten, ich sage jetzt auch sogenannten Staatskünstler, also Menschen im Kulturbetrieb, die der SPÖ nahestehen, die über Förderungen, Preise, Netzwerke davon profitieren sollen. Gerade die Freiheitlichen haben das immer wieder sozusagen kritisiert oder auch kampanisiert, teilweise gegen Künstler und Künstlerinnen. Wie funktioniert denn jetzt aus deiner Sicht dieses Nähe- und Distanzverhältnis von Kulturbetrieb und Politik in der Praxis? Weil ich kann mir vorstellen, es ist manchmal auch nicht einfach, sich als Kulturmensch nicht zu sehr an die Politik anzunähern, um nicht vereinnahmt zu werden.
Ja, also man muss sagen, die Freiheitlichen haben ja auch die John Otti Band. Also das ist die,
die haben auch.
Die haben auch wie immer.
Staatskünstler kann man momentan nicht sagen, nichts, aber damals, Parteikünstler.
Sie waren zumindest anderthalb Jahre waren Staatskünstler.
Stimmt, ja.
Ja. Das hast du natürlich vollkommen recht, das ist sehr, sehr schwierig, also da nicht vereinnahmt zu werden. Und ich habe ja auch kein Problem damit, nach einer Vorstellung, wenn der Kulturreferent oder der Bürgermeister oder so kommt, da ein Foto zu machen. Ja? Weil man lebt ja dann trotzdem von den, es braucht ja Leute, die sozusagen Initiative ergreifen und den Kultur. Es gibt auch viele Vereine, das darf man auch nicht vergessen, also die mit Politik überhaupt nichts am Hut haben. Die Wiener Kabarettbühnen zum größten Teil erhalten sie ja alle selber. Also da gibt es ja keinen Cent-Förderung, sondern die brauchen halt die und die Auslastung. Was vielleicht auch gut ist, ja, weil dadurch bleibt man halt unabhängig und es gibt halt irgendwie, ist egal welche Farbe das ist, nicht jemanden, der sagt, das wäre halt super, wenn sie ein bisschen das und das spürt und so. Das gibt es halt dadurch nicht. Ja. Also eine Einflussnahme. Ja. Ich persönlich muss aber auch sagen, ich habe das auch noch nie erlebt, so eine Einflussnahme. Ja. Also ich habe schon erlebt, dass...
Also Avancen wirst du schon erlebt haben,
genau,
oder?
Genau, ja.
Weil das wird ja jeder so irgendwie mitkriegen, ne? Ja.
Wir haben da eine Veranstaltung, magst du nicht auftreten und so weiter. Und das lehne ich halt einfach ab. Ja, da sage ich, das ist mir einfach zu parteipolitisch. Ja, ja. Also, wenn das... Wie soll ich jetzt sagen? Nein, eigentlich lehne ich es immer ab. Ja. Auch wenn es, wie weißt du, eben durch einen Bruder von meinem Opa, der ÖVP-Bürgermeister war, da ist jetzt der Sohn und der hat Abend mit der ÖVP und so. Und das hätte ich schon gemacht. Ja. Aber es steht dann halt zu viel quasi ÖVP drauf. Und ich würde es auch nicht machen, wenn SPÖ draufsteht oder wenn Grüne draufsteht oder Bild, habe ich noch nie eine Anfrage gekriegt. Aber
ist die Frage, ob sie noch kriegst.
Ob
sich das noch ausgeht.
Ob sie das noch ausgeht, ja. Nee, aus
weiß man nicht.
Nie. FPÖ einmal, ja.
Tatsächlich, okay.
Ja. Mhm. Ah, nein, BZÖ war das noch. BZÖ, ja.
Okay.
Direkt vor der Ursula Haubner beim BZÖ-Frauentag aufzutreten, ja.
Es wäre aber vielleicht eine interessante Erfahrung
gewesen. Es wäre interessante Erfahrung, aber...
Du hast gedacht.
Aber ich habe gesagt...
Tut mir leid, Frau Haubner.
Sehr höflich. Also sehr. Alles Gute für den Frauentag und das ist ein wichtiges Thema, das gerade das BZÖ ja immer vorangetrieben hat. Aber es gibt einfach zu viele ideologische Unterschiede, dass sich das nicht ausgehen wird.
Also du schaffst es doch, indem du eher eben restriktiv da bist, selber persönlich in dem, was du da machst. Dadurch kann man sich dann eine gewisse, wie soll ich sagen, kann man es auch schaffen, in dieser Branche Distanz zu halten?
Ja, ich meine, man begegnet halt zwangsläufig
immer wieder, ne?
Immer wieder Leuten. Nicht? Und Leuten, das ja. Ist, sind ja meistens auch nette Begegnungen, die ich gehabt habe. Also ich habe den Wolfgang Katzian kennengelernt, weil ich halt großer Austria-Wien-Fan bin und dann lernt man, und er war Präsident damals, jetzt lernt man den halt kennen. Ne? Ja, aber das war, da ging es nicht um Politik, sondern da ging es, die Gemeinsamkeit war die Austria, ja, in dem Fall. Oder ich habe ja mal dieses Mara-Lied gemacht und dann hat der Mara mir geschrieben, dass er das lustig findet. Und so, das habe ich auch dann irgendwie, muss ich ehrlich sagen, von Mara schon gut gefunden, dass er da drüber steht einfach, ja, über sowas. Ja. Und das ist ja auch wichtig, ja, dass man sie auch als auch wenn man 18 Ämter begleitet, noch über die Schulter blinzeln kann. Ja.
Ja. Schafft nicht jeder.
Schafft nicht jeder, ja.
Du hast es vorher ganz am Anfang schon erwähnt, also auch darauf sozusagen angespielt, wir erleben jetzt ja nach Ibiza sehr, für österreichische Verhältnisse sehr turbulente politische Zeiten, wo viel los ist. Am 17. Mai, am frühen Abend, ist dieses Video, dieses Ibiza-Video mit Herrn Strach und Herrn Kutenos über Spiegel und SZ quasi öffentlich geworden. Wie erinnerst du dich denn daran, als du diesen Zusammenschnitt das erste Mal gesehen hast? Ich sage jetzt, für Österreich ist das wahrscheinlich wirklich ein politisch so historisches Ereignis, dass wahrscheinlich jeder und jede, wenn man sie fragt, wo hast du das erste Mal gesehen oder mitbekommen, was hast du da gerade gemacht, das präsent hat. Also ich möchte das jetzt nicht vergleichen mit 9-11, das natürlich ein grauenhafter Mordanschlag war, aber das ist etwas, wo man eigentlich sagen, in der Regel wissen die Menschen auch, wo sie waren, wie sie diese Bilder gesehen haben und jetzt auf kleine österreichische Verhältnisse umgelegt, ohne jetzt die Kausen zu vergleichen, einfach nur dieses Video, diese Bilder zu sehen, ist wahrscheinlich auch sowas. Wie hast du das empfunden beim ersten Ansehen?
Ja, nein, es war ja, kann man sagen, ein politischer Selbstmord sozusagen. Ja. Ich war in Griechenland zu der Zeit. Ja.
Urlaubsmäßig.
Urlaubsmäßig jetzt. Mit meinem Sohn und mit meinem Bruder. Wir haben so eine Herrenrunde gemacht.
Okay.
Und ich habe meinen Sohn gerade ins Bett gebracht. Also er war gerade Bibi Blocksberg gehört. Ja. und er war schon so am Einschlafen. Und total interessant, weil normalerweise habe ich das Handy in Griechenland immer ausgeschaltet und ich habe so ein griechisches Handy, wo halt nur die 6 Leute die Nummer haben. Und ich habe diesmal reingeschaut auf unser Lieblingsportal Twitter. Ja.
Wieder mal reingeschaut.
Wieder mal reingeschaut, ja. Weil ich gesagt habe, ich muss jetzt schlechte Laune haben. Und man sieht ja sofort, also in der Timeline, also fast jeder Tweet, Hashtag Strache-Video, Strache-Geld, Strache-Ding, Strache-Ding. Und zeitgleich, mein Bruder hat draußen geschlafen, der dürfte dasselbe gemacht haben, weil wir haben uns eigentlich wirklich so begegnet und gesagt, hast du schon? Ja. 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 Und dann war natürlich, wir haben uns gleich auf die Terrasse, also rausgesetzt, haben wir noch ein Bier getrunken und haben halt gesagt, jetzt, ja, wie geht das jetzt weiter? Ja, also was passiert da jetzt? Also man hat so instinktiv gespürt, dass da, also dass es das war, weil wir gesagt haben, okay, aus dem kommt, also wenn, nein, das, also es ist eh schon sehr viel durchgegangen davor, ja, muss man sagen, was jetzt diese rechten Rübser und so betroffen hat, ja. Aber das überlebt er jetzt nicht mehr, oder auch der Gutenus nicht, ja. Und der ganze nächste Tag war so in einem Ausnahmezustand, ja, weil der Emil durfte, der hat gespielt und dann durfte ein bisschen Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen schauen und so, weil wir so gewartet auf diese Pressekonferenz.
Also das Kind musste sich still beschäftigen. Der
musste jetzt wirklich still beschäftigen. Mit so einem
Glauben, die Erwachsenen haben Wichtiges zu tun. Ja?
Politik. Die Republik wird erschüttert hier. Ja? Und dann ist der Elias gekommen, der hat nichts gewusst. Ja? Der war total gut gegangen und gesagt, du, wir müssen da bleiben und wir müssen uns das anschauen. Er hat dann, Christian hat immer übersetzt, halt, den Filzmeier und so, was der halt gesagt hat. Und dann kam ja diese Rücktrittsrede und dann war kurz einmal so...
Vom Herrn Strache, meinst du?
Vom Herrn Strache kam dann diese Rücktrittsrede, ja. Und dann war kurz einmal so Stille, ja. Es war so die Luft heraußen und es war so spürbar, dass man so gesagt hat, was passiert jetzt, wie geht das jetzt weiter, ja. Ja. Weil man muss fairerweise dazu sagen, der Strache hat ja das, was er gesagt hat, nicht gemacht. Er hat es gesagt, ja. Was das Gesagte natürlich nicht entschuldigt, aber zu Schaden oder was ist ja niemand gekommen, es wurde auch kein Geld am Rechnungshof vorbeigeschummelt. Und
zumindest wissen wir es nicht.
Aus heutigen
muss man sagen,
Standpunkt
immer vorsichtig.
Weiß
man
es nicht, ja, die Kronenzeitung hat er auch nicht gekauft. Und
also momentan kann man, also man weiß nicht, ob es wirklich reale Folgen hatte, sagen wir so.
Genau, ja. Und das Wasser wurde ja Gott sei Dank auch nicht privatisiert. Ja. Ja.
Noch nicht.
Noch nicht, ja.
Denke daran, das ist gefährlich.
Was es aber schon gezeigt hat, ist ein Bild, wie Politik hinter den Kulissen anscheinend funktioniert.
Hat das etwas über dein Denken über Politik verändert, dieses Video? In irgendeiner Weise?
Ja, insofern. Und da ist es zum Beispiel wieder super, dass es den Florian Klenk gibt, dass man wirklich viel genauer hinschaut. Denn das, was der Strache dort gesagt hat, ich bin mir sicher, er ist nicht der einzige Politiker in Österreich gewesen, der ähnliche Aussagen in der Form getätigt hat. Ja. Also da bin ich mir eigentlich fast hundertprozentig sicher, ja, dass es Absprachen gibt hinterm Vorhang. Ja.
Also Dinge, du glaubst also auch, dass es solche, ich sage jetzt, unsauberen Deals oder Versuche von unsauberen Deals auch in anderen Parteien zu anderen Zeitpunkten gegeben haben könnte.
Ja.
Die haben sich dann halt nicht so ungeschickt und dreist
filmen.
Sozusagen verhalten, ja. Ja. Und dabei filmen lassen. Ja. Also, würdest du sagen,
ja,
ist dein Eindruck schon?
Ja, schau, ich denke mal, wenn das im Kleinen funktioniert, ja, wenn ich das Beispiel meiner Mutter herzitiere, auch das ist ja ein kleiner Deal. Ja. Man geht mit dem SPÖ-Parteibuch hin und sagt, wir sind eine Jungfamilie und brauchen eine Gemeindewohnung. Ja? Dann sagen die dort, ja, Frau Stips, jetzt, Sie bleiben halt SPÖ-Mitglied und zahlen halt weiter einen Mitgliedsbeitrag. Gell? Nein, natürlich werden wir das machen. Und schon wandert der Akt von der 12. Lade in die 3. Lade. Ja? Also, weißt du, wenn es... Und die Ernst-Strasser-Geschichte, ja, und... Jetzt muss man
auch sagen, ist auch eine, die einem gleich in den Sinn gekommen ist.
Ja, genau. Ja. Ja,
wo man auch sagen muss, Lobbyisten Und Leute in Verantwortungspositionen werden sich auch schon wahrscheinlich woanders getroffen haben. Ne?
Also dass man's weiß. Ich will niemandem was unterstellen, aber ich bin.
Aber es nährt diesen Verdacht auch bei dir.
Ja, ja. Mhm. Weil es überall so kleine Absprachen und kleine Deals gibt. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber anscheinend funktionieren. Ich weiß nicht, ob der Durchschnittsschwede genauso funktioniert, ja, oder der Durchschnittsmarokkaner, keine Ahnung. Aber wir sind schon teilweise, nicht alle, aber einige sind halt so gebohlt. Also wenn du das für mich machst, dafür, das mache ja ich selber genauso. Ja. Ich sage, ich habe einen Freund, der ist Handwerker und der kommt dann am Samstag und riecht mir das, dafür kriegt er in Wien das nächste Mal Freikarten. Das ist ja auch ein Deal, ja, wenn man so will. Ja. Was diesen Deal unterscheidet von dem, was der Strache und die, nur haben wir jetzt keine Aufgabe, die...
Ja, keine öffentlichen Funktionen, genau, oder und wir kriegen keine kein Gesetze, Steuergeld für unsere Parteien etc.
Was, ne? Die Republik Österreich, ja, betrifft, genau. Ja. Und deswegen finde ich das schon sehr, sehr gut, dass... ich finde es gut, dass das aufgeflogen ist, wirklich, ja, dass man da mal ein Bild kriegt. Weil natürlich kann man sagen, hat man vielleicht gesagt, naja, der wird immer ein bisschen gemauschelt und so. Aber jetzt gibt es einmal ein Bild dazu und man hat diese Worte einmal gehört. Also das ist nochmal ganz was anderes. Wenn jemand krebskrank im Bett liegt und man weiß, der wird sterben, ja, und du weißt, das stirbt. Aber wenn derjenige oder diejenige dann stirbt, ist es noch einmal was anderes. Ja. Und jetzt hat man das gehört und man hat schwarz auf weiß gesehen, wie, was da gesprochen wurde. Deswegen ist es jetzt, weil man auch über diese, weil gerade diese Transparenzdebatte so aufflammt, halte ich das für enorm wichtig. Ja? Dass nicht, Rückbezug zu dem, was ich vorher gesagt habe, die Leute, die eh nicht wollen gehen, dann sich noch einmal bestätigt fühlen in sowas. Genau, was habe ich da gesagt? Ja? Schau, was da passiert. Ja? Da wird Geld hin und her geschoben und so. Und wir wissen nicht, wie wir die Stromrechnung zahlen sollen. Ja? Also deswegen finde ich da, was nicht kommen wird, aber worüber wir im Vorgespräch gesprochen haben, dass man sagt, Rechnungshof hat immer Einblick in die Finanzen.
So sollte es eigentlich sein, ne? In einer wirklich transparenten,
das wäre transparent,
Staat oder, ja, oder Republik.
Weil sonst findet man immer wieder Schlupflöcher, wo man sagt, naja, das irgendwie umgehst du es immer. Ja.
Wird man Wege finden, das glaube ich auch. Ja, ja, also das wäre natürlich eh, wenn es eine wirklich gute Regelung für mehr Transparenz, gerade bei Parteienfinanzierung gäbe, wäre das sicher ein Verdienst dieser Übergangsregierung, die jetzt haben wir eine Kanzlerin erstmals, immerhin. Und diese Übergangsregierung mit der Brigitte Bierlein erlebt man jetzt, erfreut sich in den aktuellen, im aktuellen Vertrauensindex bester Werte. Also offensichtlich viele Leute finden das sehr positiv. Ist es nicht auch irgendwie problematisch, wenn man sagt, wenn viele jetzt finden, Berufspolitiker, die regieren, sind eher nicht so positiv besetzt, aber Beamte und Beamtinnen, die ihr Land eher sachlich verwalten, das ist es, was positiv ist. Ist das nicht auch irgendwie problematisch?
Ja, ja, aber da muss man eben, du hast das jetzt eh gerade gesagt, eben verwalten und nicht reformieren. Ja? Es ist eine Sache, ob ich jetzt einen Staatshaushalt verwalte oder ob ich den reformiere. Und da ist halt die Reform, ja, glaube ich, immer eine Spur unattraktiver, weil es wahrscheinlich irgendeine Gruppe gibt, die vielleicht nicht so profitiert von der Reform. Bei einer Verwaltung, wenn alles so weitergeht wie bisher, gibt es jetzt wenig Ausschläge nach oben oder nach unten. Ja. Also man darf das ja nicht vermischen, das Ganze, weil ich glaube, es ist immer ungut für jeden Finanzminister, das neue Finanzbudget vorzustellen, ja, oder eine Steuerreform auf den Weg zu bringen. Kann ich mir vorstellen, ja. Weil du wirst das nie jedem oder jeder recht machen. Es geht einfach nicht.
Ist mit dem Verwalten von einem vorgegebenen Budget natürlich
ist
angenehmer.
Angenehm,
sagen wir so. Ja.
Ja. Ja. Gut finde ich, dass sich dieser politische Tornado, dass sich das immer mehr zu einem Lüfterl entwickelt und die Republik oder die Menschen in dem Land, ist wirklich jetzt nur meine subjektive Wahrnehmung, wieder so zu ihrer Tagesordnung übergehen und ich fand auch unseren Bundespräsidenten wirklich sehr, sehr stark in diesen Momenten. Ja. Also dieser Satz, so ist Österreich nicht. Er ist sehr einfach und sehr richtig. Ja. Das war der richtige Satz zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Und der hat das wirklich mit einer sehr, sehr ruhigen Hand, dieses Schiff gesteuert, muss man sagen.
Gut, Ruhe ist sein zweiter Name, offensichtlich Gelassenheit.
Ja, ja,
ja, ja, irgendwie wesensimmanent. Ja, also, ja. Ich glaube, der muss sich nicht anstrengen.
Der braucht sich nicht anstrengen. Ich sage, okay, was werden wir uns da aufregen?
Okay, aber das ist wahrscheinlich, so wie du sagst, in dieser Phase hat das auch was kollektiv ja, Beruhigendes, ja, auch für das
ja,
Land.
Ja, es ist auch wichtig, also das hat gestern die Beate Meindl-Reisinger sehr schön gesagt bei dem Puls 4 Sommergespräch, dass man auch ein bisschen weggehen muss von diesem, weil es jetzt von der ÖVP kommt, stimmen wir nicht mit, und weil es jetzt von der FPÖ kommt, stimmen wir da nicht mit, dass man einfach, wenn ein guter Vorschlag im Plenarsaal auf dem Tisch liegt, dass man da ja auch mitstimmen kann. Ja. Auch das trägt zur Beruhigung bei. Und man hat es ja jetzt gesehen mit dem Nichtrauchergesetz und so, dass mit einem kühlen Kopf und ohne großen parteipolitischen Interessen kann man ja plötzlich was gemeinsam beschließen. Ja. Mhm. Auch wenn man jetzt ideologisch nicht von derselben Richtung oder in dieselbe Richtung fährt. Ja.
Es ist ja so, dass Politik auch immer wieder, auch natürlich für dich und andere Kollegen und Kolleginnen, ein Thema ist von Kabarettisten und Kabarettistinnen. Tendenziell ist aber dieses klassisch-politische Kabarett in Österreich, wie wir das aus der Vergangenheit kennen, eher weniger geworden, würde ich jetzt sagen, als Beobachterin. Du bist da Auskenner. Meine These ist, weil die Realität die Satire teilweise schon längst überholt hat. Würdest du dem zustimmen?
Ja, ja. Und weil auch der politische Witz ein relativ frühes Ablaufdatum besitzt. Ja. Weil wenn politisch etwas passiert, ja, ist durch unser, in der Welt, in der wir leben, du bist ja überflutet mit ganz, über dieses eine Thema, ganz vielen politischen Witzen. Ja. Das heißt, zwei Tage später ist dieser Witz, wie man sagt, ausgelutscht. Ja, ja. Deshalb ist es wahnsinnig schwierig. Du müsstest eigentlich jeden
ständig das Neue schreiben.
Tagesaktuelle politische Witze
machen.
Und
das ist eigentlich gar nicht mehr in dieser schnellen Zeit gar nicht mehr möglich.
Fast unmöglich. Ja.
Und insofern sich lieber auf Dinge zu beschränken, wo man sagt, die haben eine gewisse, also das bleibt mal eine gewisse Zeit mit Adaptionen.
Ja, ja, genau. Also das war halt früher noch anders, als man halt nicht diese Informationsmöglichkeit hatte. Nicht? Also ich glaube, es ist ja früher nicht weniger passiert. Ja? Man hat es halt weniger erfahren. Ja? Wir haben das auch, mein Bruder und ich haben darüber geredet, in Griechenland, wie wir waren, vor 15 Jahren hätten wir das überhaupt nicht mitgekriegt, dieses Ibiza-Geschichtel.
Ja, weil da waren gar nicht die Möglichkeiten,
unmöglich,
über diverse soziale Medien immer gleich alles zu kriegen und zu lesen.
Nein, es hätte uns auch niemand anrufen können, wir hätten Telefonzellen.
Ja. Genau, also das wäre nie so schnell gelaufen.
Das wäre nie so schnell gelaufen, ja.
Mich würde jetzt auch ein bisschen sozusagen deine Arbeit überhaupt noch interessieren. Du als Kabarettist, ich bin natürlich so vernünftig, dass ich mich ja kundig mache, auch über unsere Gäste in Materien, vernünftig, wo ich mich nicht so auskenne.
Sehr vernünftig.
Und habe deswegen mit meinem sehr geschätzten Kollegen und Freund Wolfgang Kralitschek auch über dich gesprochen. Ihr habt es ja, glaube ich, schon öfter zu tun gehabt. Und der Wolfgang Kralitschek ist natürlich ein ganz großartiger Theater- und Kabarett-Auskenner. Und er hat mich gebrieft. Und er hat eben gesagt, dass du schon quasi unter Anführungszeichen als Kabarett-Wunderkind eben also sehr früh entdeckt wurdest. Er hat dann 2004 damals für den Falter das erste Mal dich porträtiert und sagt sehr freundliche Dinge über dich, was nicht so selbstverständlich ist beim Wolfgang. Also er sagt eben, dass du die natürliche Gabe hast, auf der Bühne zu wirken, dass du über echten Mutterwitz verfügst. Hallo.
Hallo.
Dass man dir einfach gerne zuschaut und dass du das alles schon sehr früh entwickelt hast und sehr früh erkennbar war.
Danke, Wolfgang.
Ja, danke, Wolfgang.
Ja.
Bitte.
Ja.
Er hat gesagt, er hört sich's an.
Okay,
also,
ja. Vielen
jetzt
Dank.
Jetzt aufpassen.
Ja.
Gibt es Natural Born Kabarettist? Gibt es sowas? Bist du so einer?
Bevor ich auf die Frage antworte, möchte ich sagen, Wolfgang Kralitschek ist einer der besten Journalisten dieses Landes. Ja. Ich wünsche mir mehr. Von Journalisten von diesem Format. Das ist einmal das eine.
Das ist mal das eine, das Wesentliche.
Zu der Frage.
Ja.
ich weiß es nicht. Also ich für mich persönlich habe Zeit gebraucht, mir das einzugestehen, ja, dass man irgendeine Wirkung hat auf der Bühne, ja. Woher das kommt, kann ich nicht beurteilen. Es gibt Erklärungsversuche, dass ich das mit ganz großer Leidenschaft mache, ja. Und ich wirklich kaum einmal einen Auftritt runtergeladen habe. Das heißt, ich spüre halt 60%, weil mich nervt es einfach. Ja, man hat so Tage, ja.
Das ist eh klar, ne?
Also, ja. Es ist ja dann doch auch Arbeit, ja. Mhm. Aber mir macht es in 99% der Fällen wirklich selber Spaß, ja. Und das wären so mögliche Erklärungsversuche. Es gibt halt, der Michael Nirvarani ist zum Beispiel so jemand, der geht auf die Bühne und du magst ihn von der ersten Sekunde an, ja. Und hat dadurch die Gabe auch ein paar so kann auch wirklich schweinigeln, ohne dass das jetzt gar arg tief klingt, ja. Das muss man auch sagen. Also, um das Wort auch einmal in einem Podcast zu sagen, es gibt keinen, der das Wort Budern so harmlos sagen kann wie Michael Nirvarani.
Bitte nicht nachmachen.
Ja, bitte zu Hause, liebe zu Hause Kinder, nicht nachmachen. Ja. Also, es muss schon was passieren. Also, gibt auch diese wunderbare Lisa Eckert, die betritt auch die Bühne. Und da geht es nicht so wie bei mir, wo es über die Sympathie geht, sondern da geht es, die hat die Leute aber auch sofort. Ja? Also die Leute sind sofort bei ihr. Ja? Und ich glaube, das hat man oder hat man nicht. Ganz ehrlich, es klingt jetzt blöd, aber ich kenne auch Kollegen und Kolleginnen, die wesentlich, also aus meiner Warte, wesentlich bessere Texte schreiben wie ich, aber die wesentlich weniger Erfolg haben, weil sie auf der Bühne unsympathisch wirken.
Es ist ungerecht.
Es ist total ungerecht, ja.
Aber es hat eben was, also bis zu einem gewissen Grad, also man kann das sich an dem arbeiten und muss
ja,
auch, ne?
Ja.
Aber eben man kriegt das sozusagen mit irgendwo und kann es dann entwickeln.
Genau, und das ist ja auch die Art und Weise, wie dann jemand performt, ja, weil es gibt auch einige, wo ich immer denke, wenige, ja, wo ich immer denke, wenn der oder sie nur schreiben würde, wäre es, glaube ich, noch besser. Ja? Weil nicht jeder oder jede für die Bühne geboren ist. Ich sage das jetzt einmal so direkt. Ja? Also es gibt einige, wo ich merke, also da sehe ich, dass der oder diejenige sich unwohl fühlt, ja? Auf der Bühne. Und man eigentlich sagen muss, da hast du oben nichts verloren. Mhm. Ja?
Wenn sich das so mitteilt.
Ja.
War das bei dir, also der Karliczek hat auch gemeint, du hast damals deine ersten Programme, dein erstes, das habe ich jetzt nicht ganz gecheckt, Programme auch gemeinsam mit deinem Vater geschrieben. Mhm. War der auch so ein Eislauf-Vati ein bisschen für dich? Oder war das alles ganz selbst gewählt?
Nein, das war alles selbst, nein, überhaupt nicht. Mein Vater war so viel auf Montage.
Achso, der hat gar keine Zeit gehabt, der Eislauf-Vati zu sein.
Nein, aber beim Fußballspielen war er schon immer dabei. Nein, überhaupt nicht. Ich kann mich ja nicht mehr genau erinnern, wie das begonnen hat.
Aber
ja.
Es war ein Beginn sozusagen.
Ja, ein Beginn, ja.
Habt ihr das
und
gemeinsam
so im gemacht? Jugendzentrum und ja. Da haben wir so Theater gespielt und dann so die ersten Programme und dann habe ich ihm gesagt, ich schreibe mal was und der hat gesagt, da hilf ich da so. Mhm. Ja. Und dann hat das so gut funktioniert, weil sie damals, da war ich so 17, ja, da, was wir vorher geredet haben, da hast du ja noch viele andere Sachen im Kopf. Und da haben sie aber zwei Generationen irgendwie sehr gut vermischt, ja, weil es gab Themen, wo der Papa halt mehr Zugang hat und Themen, wo ich halt mehr. Und das hat sich dann. Und ich bin ja doch sozialisiert mit diesem, mit dem Kabarett von Dorfer, Harder, Thüringer, Witterseck und so, ja. Große Heroes natürlich. Resetaritz, ja. Aber der Lukas war damals schon der Pate, lustigerweise. Mhm. Ja.
Der war das schon immer,
der offensichtlich. Der war immer Don Corleone. Ja. Ja. Und ist es nach wie vor. Ja. Und führt aber die Familie auch mit sehr ruhiger Hand.
Wirklich, ja. Wir wollen ihn jetzt nicht mit Van der Bellen vergleichen.
Aber weißt du, Sir, aber ja.
Okay.
Ja. Und auch schön, dieser also er ist ja altersmilde, ist er nicht geworden. Ja. Er ist ja trotzdem noch zornig, der Lukas. Naja, und dann hat sich das so ergeben, dann hat sich der Papa von der Arbeit freigenommen und wir sind ins Burgenland schreiben gefahren und haben dann 3 Tage geschrieben und 5 Tage Sopranos geschaut. Also es war
immer ein schönes gemeinsames Arbeiten. Genau.
Und der hat ja am Anfang, das war ja wirklich entzückend, weil die Mama war ja, die hat mich zu den Auftritten geführt und so, das war so die, die Tourmanagerin, ja, kann man sagen, ja. Und der Papa, der hat sich ja nicht einmal in den Saal einsetzen können. Der hat das nicht
ausgehalten, wenn du auf der Bühne bist. Ja.
Der war, ich kann mich erinnern, bei dem ersten Solo im Stadttheater Leoben, da ist er draußen gestanden, so beim Haustechniker. Und das war aus. Und der Papa war derartig betrunken, ja, weil er so nervös war. Ja.
Weil sie ihn so, was macht der Bub?
Ja.
Du bist ja jetzt als eben zunehmend auch immer mehr in den letzten Jahren auch als Schauspieler in Fernseh- und Filmproduktionen zu sehen. Humor ist da auch immer eine Klammer und sehr oft wichtig in deinen Rollen. Was bedeutet dir denn der Bildschirm, die Kinoleinwand, jetzt im Vergleich zu einer Kabarettbühne? Klar, also ich denke mal, für die Bekanntheit von dir und für die Marke ist es sicher wichtig, ne, dass man diese Auftritte hat, auch hat. Aber was bringt dir das persönlich? Wirst du gern angesehen, also sozusagen von mehr Menschen? Hast du sowas in dir auch?
Naja, also ich würde lügen, wenn ich sage, es ist schon toll, wenn einen mehr Menschen kennen dadurch. Also wenn sie das mögen, kommen dann mehr ins Programm.
Kommen mehr ins Programm, ja.
Und es ist schon lustiger, vor 400 zu spielen als vor 14.
Ja.
Aber dieses vor der Kamera zu sein, war halt immer so ein, das war ein Bubentraum eigentlich, den, glaube ich, viele haben. Mhm. Ich will Schauspieler werden, ja. Aber dadurch, die Herrschaften, die ich vorher genannt habe, ich bin ja auch mit diesen Filmen sozialisiert worden. Indien, Muttertag, Hinterholz 8, ja. Das waren halt so, ich war in dem Alter, wie man sich jetzt wahrscheinlich Fakio Goethe anschauen würde, ja. Das war halt unser Fakio Goethe zu der Zeit. Nicht? Wir haben ja im Bus, im Schulbus, Muttertag auswendig zitieren können. Mhm. Und das war schon so ein großer Traum, einmal nur Leichen zu spielen in so einem Harald-Sicheritz-Film zum Beispiel. Mhm. Ja. Da waren künstlerische Aspekte noch gar nicht so, oder wie soll man sagen, medial präsente Aspekte noch gar nicht so ausschlaggebend. Das kam dann erst später. Ja. Mhm. Also wie ich das erste Mal was so richtig Film gemacht habe, wollte ich das in erster Linie gut machen. Also da habe ich gar nicht dran gedacht, ob das jetzt viel anschauen oder wenig anschauen, sondern ich selber für mich den Anspruch gestellt, hoffentlich verkackst du es jetzt nicht. Jetzt gibt da jemand eine Chance, ja, ohne Casting, ja, in einem Film mitzuspielen. Und das ist ja doch eine Riesenbehauptung, muss man sagen. Ich habe ja keine Schauspielausbildung, ja. Ich habe gleich versprochen, auch Sprechausbildung.
Ja,
auch
Ausbildung?
Ja, ich
Sprechausbildung?
Ich habe keine Sprechausbildung, ja. Und nur mit jedem Mal, und ich durfte dann halt mit vielen Leuten zusammenarbeiten, älteren Kolleginnen und Kollegen, die haben so wahnsinnig unterstützt und so viel Angst genommen haben vor dem Ganzen, ja. Weil es trotzdem noch einen Unterschied gibt zwischen Theaterspielen auf der Theaterbühne und vor einer Kamera zu spielen. Das sind wirklich zwei Paar Schuhe. Also Theaterspielen, das ist für mich ausgeschlossen, weil ich, wie gesagt, habe keine Stimme für sowas, ja, und keine Sprechausbildung. Und vor der Kamera habe ich halt, ich zumindest, gelernt von den Leuten, die mir geholfen haben, weniger ist mehr.
Mhm.
Ja,
mhm.
Ja.
Also ein bisschen reduzierter.
Reduziert. Du bist ja dann nicht wie auf der Bühne, wo man groß spielt, für den Letzten, in der letzten Reihe. Du bist ja wirklich im Close-up, da kann er Augenbrauen ziehen, wahnsinnig viel sagen. Ja. Also dieses berühmte Mocha-Gesichtsgulasch. Ja. Ja.
Ach so heißt das. Okay.
Ja, Gesichtsgulasch, ja. Ja. Okay. Oder von der Kabarettbühne kommen, das ist viel zu viel, viel zu viel.
Du das Gesichtsgulasch weg.
60% weniger, ja, dann.
Dann ah, so funktioniert das.
Ja. Und jetzt mittlerweile ist es sicher, steigert es die Bekanntheit, wenn die Leute es mögen, ja. Und das ist ja auch ein schöner Nebeneffekt. Aber es gibt auch die Möglichkeit, andere Dinge zu tun. Natürlich habe ich in letzter Zeit, oder was man halt mehr sieht, sind so diese der liebenswertige Tollpatschige, ja, aber auch andere Filme gedreht, die jetzt nicht so ein großes Publikum gehabt haben, aber die jetzt nicht, sagen wir, dieser komödiantische Fach
in dieser, waren. Ja. In dieser Richtung waren. Ja, natürlich ganz, ganz wichtiges Thema noch für uns, der Tatort. Wie eh alle wissen, die mich nur ein bisschen kennen, bin ich total hardcore.
Ja.
Und auch Anhängerin des Wiener Teams. Und diese irgendwie fragwürdige kleine Leidenschaft, die kann man dann ja am Sonntagabend auf Twitter bei mir sehen. Man kann mich aber auch muten, sage ich immer, wenn es den Leuten auf den Nerv geht.
Wirklich,
ja, gut, das musst du jetzt sagen. Aber es gibt Leute, die nervt. Ich sage, mutet mich während die zwei Stunden. Ne? Du bist jetzt 2012 erstmals als uniformierter Polizist damals in einer Tatortfolge vorgekommen. Und seit 2015 spielst du eben neben dem Moritz Eisner und der Bibi Fellner, den zwei Kommissaren, spielst du diesen total irgendwie strebrigen und sehr sympathischen Kriminalassistenten Manfred Schimpf, auch übrigens schöner Name, schöner österreichischer Name. Ist das etwas, wo du dann gesagt hast, auch wie du da wirklich fix reinkommen bist, wie cool ist das denn? Also könnte ich mir vorstellen. Und wie viel von dir als Person steckt denn in diesem Manfred Schimpf?
Also wie cool ist das denn, habe ich natürlich gesagt. Ja. Ich habe mich ja über den Uniformierten so gefreut. Das war ja eine der ersteren Sachen, die ich gemacht habe. Ich wäre nur dann ausgestiegen. Ja,
weil das hast du, glaube ich, zweimal gemacht, gell?
Zwei oder dreimal.
Ich
glaube, zweimal.
Zweimal
genau.
Würde ich sagen, aber ja, du musst recht, es besser wissen.
Du kennst dich aus. Ja, zweimal, richtig. Ja. Richtig, zweimal uniformiert. Und hatte aber zu der Zeit auch schon oft Uniformierte gespielt, dass ich gesagt habe, ich steige jetzt aus dem Tatort, weil sonst bin ich so der Paradepolizist.
Ja, genau, wer immer für das besetzt.
Wer immer, ja. Du, wir hätten eine Rolle für dich, Polizist, weißt du, und so. Aber kein Depp, weißt du?
Nein, danke.
Und dann war Robert Henning, den ich sehr schätze, der hat den Manfred Schimpf dann reingeschrieben als nicht mehr uniformiert und gesagt, nein, der ist jetzt Kriminalbeamter und der ist Assistent von Eisner und Fellner. Da habe ich gesagt, das klingt interessant. Mhm. Ja. Und dann... Ich glaube, wir haben es das einmal ausgetestet, so wie kommt diese Figur an. Und da war es wirklich sehr schön, dass gerade, weil ich bin ja sonst nie gut besprochen im Feuilleton, aber...
Böses Feuilleton. Außer beim Karliczek.
Außer beim Karliczek ist der einzige im Feuilleton, der nicht...
Der einzige gute Feuilleton. Aus deiner Perspektive.
Ja. Und der Thomas Trenkler hat auch manchmal...
Okay, ein anderer guter.
Aber sonst ist Feuilleton immer schlecht über mich geschrieben. Ja. Und nach diesem Auftritt da von Manfred Schimpf hat das Feuilleton in Deutschland sehr gut darüber geschrieben. Ja. Was für ein netter Sidekick und wie
stimmt,
lustig.
Stimmt, das war allgemein sehr...
Ja, das
war,
also wirklich,
dass du da gut reinpasst hast. Auch
ja, das war wirklich Welt, auch in so FAZ wie heißt die andere große... Na, die Zeit zum Beispiel, die Zeit hat darüber geschrieben, und die Süddeutsche, also wirklich, habe ich mich sehr gefreut. Und dann ist halt ist diese Figur so weitergezogen worden und es kam dann natürlich zu einem Punkt, wo wir dann auch schon gesagt haben, man muss halt aufpassen, dass das jetzt nicht nur der lustige Sidekick ist, sondern dann mit einem befreundeten Polizisten geredet, weil der ist schon, also wenn der Moritz ist Major, Oberst. Die Bibi ist Majorin. Major, das heißt, wenn der Assistent oder mit denen zusammenarbeitet, dann ist der mindestens Chefinspektor. Das heißt, das ist, der muss schon auch Fähigkeiten haben. Ja? Und das war dann auch, habe ich dann einmal auch bei der Redaktion gesagt, du, ich spüre den wahnsinnig gern, aber wenn der ein bisschen dieses, er kann nicht lustig bleiben, diese Überambitioniertheit finde ich auch selber lustig.
Ist ja charmant.
Aber er muss schon dienlich der Gruppe sein. Ja. Ja. Und das haben alle eingesehen. Und so wie er jetzt war in den letzten, bin ich eigentlich sehr zufrieden damit.
Ja. Dass sich so entwickelt auch die Rolle.
Genau,
gell?
Genau. Ja.
Was mir dann immer auffällt, hast du da eine Erklärung oder ist das, passiert es halt, dass gerade die Wiener Fälle eigentlich fast meistens oder auffallend oft rund um Korruption und finstere politische Machenschaften sich bewegen. Zumindest sehr oft im Vergleich zu anderen Tatort-Teams. Warum sind wir da so drauf fokussiert in Österreich?
Ich weiß.
Es kann doch nicht so ein schlechtes Land sein.
Nein, was es ist ein gutes Land und so sind wir nicht. Ja, aber,
so sind wir nicht.
Aber vielleicht hat es damit zu tun, weißt du, also wenn man es jetzt mit den Deutschen vergleicht, die Schweizer kenne ich zu wenig, aber die Deutschen, quasi, da gibt es immer klare Ansagen. Ja, nein, ja, nee, wollen wir nicht, wollen wir. Ja. Also auch so, ich kenne das auch beruflich, ja, wenn es irgendwie keine Auftritte und so, nee, interessiert uns nicht, ja, na, kommt kein Mensch aus, ja, zack, Gespräch beendet, ja. Und in Österreich ist immer so, naja, im Herbst, da müssen wir schauen und da war, aber da melde ich mich noch und nein, das kriegen wir schon hin. Und
schauen wir mal, dann sehen wir
es. Schauen wir mal, diese Mentalität, ja. Vielleicht hat die damit zu tun, auch mit der Korruption, dass man sagt, nein, da tun wir vorbei und bis da wer draufkommt, sind wir in Pension oder so, weiß ich nicht, ja. Vielleicht ist das ein Erklärungsversuch, ja. Aber was ja auch sympathisch sein kann, ja, die Griechen haben ja das noch ärger, ja. Also bei den Griechen ist ja noch, da sagen, wann wird denn das repariert? Ja, nächste Woche, ja. Also nicht morgen oder jetzt, ja. nächste Woche hast du aber, wenn Zeit ist. Ja, das kann ja in einem Monat auch reparieren. Mhm. Ne? Könnte sein, ich bin mir nicht ganz sicher.
Also, dass sich da ein bisschen was spiegelt.
Ja. Aber er kommt gut an, so im
ja,
Ranking
der Österreicher. Also, dass die Österreicher sind immer vorne dabei, offensichtlich diese Geschichten auch spannend sind. Ne?
Ja.
Diese,
hat er Witz, finde ich?
Witz, und ich glaube eben kombiniert mit diesem Blick, mit diesem kritischen Blick auf Politik und dieses Land, was ja auch in, wo man auch in der Realität sagen kann, ein verhabertes, irgendwie ne? kleines, nettes, aber irgendwie Dingland, das gefällt einem.
Glaube ich, ist eh das.
Ist eh wahrscheinlich das,
nein, was am nicht, besten passt. Ich kenne jemanden bei. Den rufe ich an und dann machen wir das. Ja.
Dann machen wir das schon. Ja. Nein, also ich kann nur sagen, und das jetzt vielleicht auch ein Appell auch an deine Kollegen, also wenn du einmal nicht mitspielst, ich glaube, in wahre Lügen in diesem Fall war es, dann fehlt der Schimpf schon. Also
vielen Dank.
Jetzt wirklich, kann ich sagen. Also ich schaue es ja wirklich.
Ja.
Und ich finde, du solltest dafür sorgen, dass künftig, falls du andere Drehs oder Auftritte hast und eben nicht drehen kannst im Tatort, dass was dann halt erzählt wird, weil sonst das letzte Mal eben bei den wahre Lügen haben der Moritz und die Bibi immer davon geredet, dass du irgendwie auf Seminar bist, ich glaube in Tirol.
War ich nicht in Vorarlberg?
Was, Vorarlberg?
Vorarlberg oder? Ich glaube, Vorarlberg.
Was, Vorarlberg? Schaut, oh Gott, meine Landsleute, verzeiht mir. Auf jeden Fall im Westen auf Seminar, das ist komplett unglaubwürdig. komplett unglaubwürdig. Also da müsst ihr, finde ich, noch eine bessere Geschichte finden. Bitte gebe das weiter, das wäre mir ein Anliegen. Stimmt, das war Vorarlberg.
Vorarlberg war das, Warum ich da nicht? Weil ich weiß, es gibt ja auch einen Kärntner Tatort, da war ich auch nicht dabei.
Hast du irgendwelche anderen Drehs gehabt? Also bitte bessere Ausreden, wenn du nicht erscheinst.
Das wäre mir
ganz wichtig. Ja. Und zum Schluss möchte ich noch, du hast das vorhin kurz angesprochen auch, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, habe ich auch festgestellt, dass wir immer auch eine andere große Leidenschaft teilen, also nicht nur Tatort offensichtlich, beide super finden, also ich halt nur passiv, leider. Die Sopranos, du bist anscheinend auch so ein großer Fan, habe ich gelesen, was ich natürlich total verstehen kann, weil ich finde, das ist ja der große epische Familienroman, der eigentlich jede andere kluge, große Serie danach begründet hat in Wirklichkeit. Was liebst du denn an den Sopranos?
Dass man zuerst, dazu muss ich vorausschicken, dass mich das Mafia-Thema immer fasziniert hat. Ja,
also ja, mir
auch. Ja, also ihr habt auch wirklich John Dickey zum Beispiel, Cosa Nostra, wahnsinnig tolles Buch. Aber die Mafia wurde vor den Sopranos, also es hatte schon immer so Glamour-Faktor, ja, also gerade der Pate,
das war Scorsese, Coppola,
dieser Glamour-Faktor in den Mafia,
war immer da,
ja. Und bei den Sopranos hat mir zum ersten Mal gefallen, dass du sozusagen einen Mafia-Paten siehst, der die gleichen Probleme hat wie jemand, der beim Biller arbeitet, mit seinen Kindern, mit seinem Leben.
Mit sich selbst.
Mit sich selber, ja. Ein Mafia-Pate, der zum Psychologen geht, ja. Und das fand ich schon sehr innovativ, ja, dass man sozusagen nicht nur an dem geschäftlichen, sondern auch total an dem privaten Leben von dieser Familie teilnimmt, ja. Und das können halt die Amerikaner wirklich sehr gut, dass man mit so einer Figur mitgeht. Diese sechs Staffeln, obwohl der unfassbar schlimme Dinge tut.
Absolut. Ja? Ne? Und das finde ich, das fand ich eben auch so, dass da so viel Ambivalenz in der ganzen Serie war, gerade auch in Tony Soprano drin ist. Ne?
Ja.
Und diese Grauschattierungen, dass du einerseits in seiner ganzen Gewalttätigkeit erlebst und als Mörder erlebst und dann eben so als verlorene Figur auf der Suche nach sich selbst und beides passt irgendwie.
Ja, auch dann
geht
wieder
sich
sehr,
aus,
auch
ne?
dann wieder als liebevoller Familienvater siehst.
Also völlig und dass einen eben auch selber, also diese Ambivalenzen sind ja teilweise auch unangenehm, finde ich. Ne? Also man hat ja teilweise sich auch gedacht, also ich habe schon Folgen gehabt, wo ich ein bisschen entsetzt war, dass ich den noch mag.
Ja, absolut richtig. Ja. Aber wenn sowas eine Serie schafft, also wenn du mit dir selber, während du das schaust, kämpfst, also dann haben die schon wahnsinnig viel richtig gemacht, weil ich glaube, das wollten sie ja auch damit.
das hat in Wirklichkeit natürlich diese, das weiß man jetzt eh seitdem, dass heute Serien eine andere Funktion haben, ne? Ja. Gerade diese toll produzierten, aber diese, so wie du früher einen wirklich ganz großen Familienroman, einen sozusagen epochalen, so ja. ist das eigentlich. Ne? Ja. Ich finde aber auch, was ich jetzt aus heutiger Perspektive, auch wo wir diese Debatte mehr haben, finde ich auch, was ich auch gut daran finde, ist, dass man beim Tony Soprano auch sieht, dieses Bild der toxischen Männlichkeit, also die Männer, die in diesem Bild mit sich und leben und kämpfen, wohin das auch führt und wie das auch schlecht ist für die Leute, für Männer und Frauen, oder? Das ist irgendwie auch total interessant eigentlich am Ende.
Also überhaupt dieses total patriarchische System, ja, und diese in Verbindung mit einer Tradition, ja, mit einer italienischen Tradition, das, wo man dann, und diese schöne Szene, wo sie nach Italien fahren. Ja,
wo sie in Neapel sind, bei der Verwandtschaft, genau. bei der schönen Party.
Und die haben ja überhaupt nichts mehr miteinander zu tun und so. Ja. Ja. Aber und auch vergessen, warum das Tradition ist eigentlich, ja, warum muss das so sein, ja, weil es halt irgendwer mal gesagt hat, dass so sein muss, und dann haben das halt alle mitgemacht. Ja. Also da sieht man das schon sehr schön, ne?
Ja, und eben auch dieser American Way of Life oder dieser amerikanische Traum, ne? den du beim Tony siehst, mit all seinen Abgründen. Ja. Großartiges Thema. Ja, super. Hast du auch irgendwelche Sopranos-Fan-Artikel? Das würde mich. Hast du irgendetwas von denen?
Ganz wenig. Ich habe eine Schallplatte, einen Soundtrack auf Schallplatte, ja. Das habe ich.
Da gibt es Nachholbedarf, kann ich dir sagen. Es gibt so schöne Dinge. Ja. Und alles gibt's. Ich habe zum Beispiel das schönste Sopranos sozusagen Gimmick, das ich einmal vor einigen Jahren zum Geburtstag bekommen habe, war von ganz lieben Freunden. Ein wunderschön schwer gerahmtes Foto von Tony Soprano und Jennifer Melfi, seiner Psychologin, mit den Originalautogrammen.
Nein, das
haben sie für mich ersteigert. Ist das bezaubernd?
Das ist großartig.
Ja. Und das habe ich dann so auf eine Kredenz gestellt.
Ja.
Und manchmal, wenn Leute kommen und nicht genau hinschauen, sagen sie, sind das deine Eltern? Und ich sage,
ja, die leben in Jersey.
No offense. Leider nicht. Sorry. Aber es schaut wirklich so aus.
Ja, großartig.
Also ich finde, du hättest da zumindest in diesem Punkt, lass dir mal was schenken zu Geburtstagen und
Weihnachten.
Das ist
aber ein guter Punkt, ja.
Oder?
Ja.
Ich glaube, das könnte dein Leben auch noch bereichern.
Marlon Brando als Vito Corleone zumindest hängen, aber ohne Unterschrift. Ja.
Gut, das würde alles
stehen. Ja, ja.
Du könntest dir allerdings jederzeit Unterschriften von Lukas Resetaritz holen.
Das stimmt.
Auf diverse Dinge hinauf, ich weiß.
Das stimmt,
und das ist ja auch was wert. Ne?
Eigentlich schon, ja. Also vom
in Wirklichkeit.
Also die werden... Beide haben ja was geleistet.
Eben,
ja.
Beide haben was geleistet, was uns natürlich auch wieder gut gefällt.
Ja, ja.
Ja, also ich finde, das war ein sehr schöner und würdiger Abschluss unseres sehr interessanten Gesprächs.
Ja.
Vielen Dank, dass du da warst, Thomas.
Gerne, vielen Dank.
Danke. Und das war es wieder von Ganz offen gesagt. Ich freue mich über Feedback, Kritik und wenn ihr uns abonniert und auf iTunes gut bewertet. Auch heute habe ich noch einen Tipp für euch. Schaut euch doch einmal Auf dem roten Stuhl von Bernhard Egger an. Feine Live-Gespräche und Musik. Bis zum nächsten Mal bei Ganz offen gesagt. Missing Link.